herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe zum Podcast Business Transformation mit SV HANA. Und heute wollen wir uns ein bisschen unterhalten, also Markus und ich, über die Do's und die Don'ts einer SV HANA Einführung. Ja, was berechtigt uns dazu? Also für diejenigen, die uns noch nicht kennen, wir sind die Autoren eines berühmten Buches, nämlich Business Transformation mit SV HANA. Wir kommen beide aus der Change-Beratung und haben uns eben in den letzten Jahren sehr intensiv mit SV HANA Transformation beschäftigt. Eben nicht allein aus der Sicht der Technik, sondern vor allen Dingen eben aus der Perspektive Organisation und Change-Management. Markus, vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen.
Ja, gerne. Hallo auch von meiner Seite, Markus Teslik. Ich bin seit mehr als 13 Jahren im Change Management tätig, an der Schnittstelle Business Transformation, Change Kommunikation, Organisationsentwicklung in verschiedenen Branchen. Seit 4 Jahren Kollege von Matthias bei MGM, wo der Schwerpunkt ein bisschen stärker in Richtung Digitalisierung gegangen ist und da vor allem auch S4HANA-Projekte. Wir haben zusammen schon einige Kunden begleitet und ja, die Erkenntnisse sind dann auch in das Buch eingeflossen, von dem du gerade gesprochen hast, und auch in ein Framework, und da wollen wir ein bisschen drüber sprechen heute.
Ja, vielleicht noch zu mir ganz kurz. Matthias Übel. Ich habe also in meiner Vergangenheit, also mein Leben vor S4HANA, gibt es auch mit Strategiebildungsprozessen mich beschäftigt, mit Organisationsentwicklung, Kulturwandel. Ja, und heute helfe ich den Unternehmen auf die Erfolgsspur und das durchaus auch noch vor der Entscheidung einer S4HANA-Transformation, also insbesondere eben dann, wenn sich Unternehmen für einen hochkomplexen Greenfield-Ansatz entscheiden, der eben einen großen organisationalen Wandel mit sich bringen, eben mit viel Stolpersteinen, und darüber wollen wir auch heute sprechen. Ja, also viele von den Hörern, die auch schon Erfahrung haben mit S4HANA, also die eine Einführung schon begleitet haben, wissen ja eben, wie wichtig es ist, liebgewonnene Prozesse oder sich von liebgewonnenen Prozessen zu verabschieden, eben den gesamten Geschäftsbetrieb zu überdenken, Stakeholder mitzunehmen oder die richtige Strategie zu finden. Die erste Phase fängt ja an mit einer gemeinsamen Orientierung des Managements. Also wir nennen das jetzt auch in unserem Add-Value Transformation Framework die Alignment-Phase, die SAP übrigens in ihrem Umsetzungsframework Activate nicht berücksichtigt. Und da geht es jetzt um die Business-Sicht der digitalen Transformation. Was also ist unser gemeinsamer digitaler Leitstern? Und da sind wir eben noch gar nicht bei einer S4HANA-Einführung. Also da geht es eher um die Priorisierung von strategischen Zielen und den Gestaltungsinitiativen. Und dann natürlich auch um SAP, um S4HANA und den Potenzialen, also verbunden eben mit der Frage, inwieweit jetzt SAP hier in die Digitalstrategie einzahlt. Und das ist sozusagen ein grober Abgleich der Anforderungen mit den Chancen und Risiken von SAP. Und das eben auf allen Ebenen. Es geht darum, erstmal ein umfassendes Verständnis für eine Business-Transformation zu erzeugen, insbesondere wenn es um Technologie geht, also S4HANA, was ist das eigentlich, was sind die Möglichkeiten von S4HANA, was bedeutet eine End-to-End-Betrachtung von Prozessen, was bedeutet eine prozessorientierte Organisation und was hat es mit den Veränderungen in den Arbeitsweisen auf sich. Und ich denke mal, ein erstes Don't wäre zum Beispiel, wenn man SAP allein als Ziel definiert. Also SAP-Einführung ist jetzt nicht das Ziel und auch nicht die hohe Effizienz oder beziehungsweise eine S4HANA-Einführung besonders kostensparend einzuführen, denn S4HANA ist immer auch ein großes Projekt, ein großes Programm, was mit vielen Kosten natürlich und mit vielen Aufwänden verbunden ist. Deswegen, das Ziel ist da eher eben das Business voranzubringen und die Vorteile von SAP zu nutzen.
Darf ich da kurz reingehen? Genau, also ich möchte auch bestätigen, was du gesagt hast. Du hast viel von Potenzialen gesprochen und ich glaube, dass es von der Denke her ganz wichtig am Anfang gerade diese Chancen in den Vordergrund zu stellen und nichts als technische Notwendigkeit zu sehen. Also wirklich das Business auch frühzeitig ins Boot zu holen und welche Potenziale können da gehoben werden. Also wirklich mehr in Möglichkeiten denken, in Chancen. Und da hilft es auch, glaube ich, so ein bisschen den so einen Helikopterblick einzunehmen, ne? Also auch nicht nur die Binnenperspektive, was haben wir letztendlich in der Organisation davon, sondern auch ja, den Kunden damit ins Boot zu holen, beziehungsweise was wollen denn unsere Kunden überhaupt? Ja, was haben wir an Ressourcen? Wie sieht das ganze Ökosystem aus, in dem wir uns bewegen? Wie verändert sich unsere Branche? Das wären ja so Fragen, die wir am Anfang auch gemeinsam, also stellen und gemeinsam erörtern mit dem Kunden. Dann den Blick auch so ein bisschen aus der Binnenperspektive herauszunehmen auf die eigene Kundenwelt, die ja auch einer ganz anderen Dynamik dann auch unterliegt. Und ja, du hast es gesagt, das sind dann wirklich so die großen Fragen, die man erarbeitet, die strategischen Leitlinien.
Genau, also gerade weil du es ja schon angesprochen hast, Innensicht, Außensicht, wenn man jetzt nochmal auf die Innensicht schaut, wir kennen ja alle Organisationen, die also klassisch organisierte Unternehmen, wo wir ein sehr starkes Silo-Verhalten vorfinden oder ein starkes Herrschaftswissen etabliert ist. Und da geht es darum, natürlich dem auch ein wenig entgegenzuwirken, eben beispielsweise eben durch Förderung von Kollaborationen, also dass wir eben sehr viele Workshops durchführen oder vielleicht eine Plattform haben, also eine Kollaborations- oder eine Lernplattform implementieren, wo wir eben Themen zur digitalen Transformation auch besprechen können, diskutieren können. Also diese Transparenz, dieser Austausch, gerade auch am Anfang unter den Führungskräften, ist eben hier auch besonders wichtig.
Ja, das ist, also ich glaube, auch in der Kommunikation kann man am Anfang leider auch sehr viel falsch machen. Du hast es gesagt, also wenn man da so nur so aus der Defensive heraus kommuniziert, dann gewinnt man sicherlich keine Fans, vor allem nicht unter den Führungskräften, die man da schon ganz am Anfang braucht. Ich glaube auch, man kann allein schon bevor das Programm überhaupt angefangen hat, schon einiges falsch machen. Und als ersten Punkt würde ich da vor allem sehen, dass man gar nicht die richtigen Leute mit im Boot hat, ne? Meist werden ja so die üblichen Leistungsträger eingebunden, die dann schon drei Programme noch nebenbei herlaufen haben. Da also wirklich die richtige Mannschaft erst einmal aufzusetzen. Die Wissensträger, die jetzt vielleicht nicht sofort hier schreien, aber von denen man weiß, dass die in diesem Umfeld einiges an Know-how haben und sehr wichtig sein könnten in diesem Programm, die frühzeitig mit einzubinden. Und wenn ich eben schon Kommunikation gesagt habe, also da wird der Flurfunk sehr, sehr früh losgehen, schon in dieser Phase. Das wird gerne auch unterschätzt, dass sich da sehr schnell auch die Sorge verbreitet, dass da, du hast es gesagt, Kosteneffizienzprogramm, sowas geht sehr schnell einfach durch die Organisation, dass da das eher negativ konnotiert ist. Und wie gesagt, also nicht aus der Defensive heraus kommunizieren, sondern eher die Vorteile und Chancen für die gesamte Organisation da auch sehr frühzeitig mit rausgehen. Wobei wirklich natürlich der erste Kommunikationsanlass, der muss gut gewählt sein. Also man muss da wirklich sehr genau abwägen, wann geht man breit in die Kommunikation. Und für eine sehr breite Kommunikation ist dieser Punkt, dieser Zeitpunkt natürlich noch etwas früh, weil vieles einfach auch noch nicht bekannt ist. Aber selbst das könnte man kommunizieren, ne? Was ist bekannt? Welche Entscheidungen sind schon getroffen worden und welche Entscheidungen werden noch getroffen und wann und was braucht es dafür auch an Daten, an Fakten, an Informationen, um diese Entscheidung treffen zu können?
Ich bin da bei dem Gedanken, den du jetzt gerade beschrieben hast, Kommunikation, ich würde noch einen Schritt zurückgehen, denn gerade was auch die Zusammenarbeit zwischen dem Business und der IT angeht, ich glaube, da braucht es auch eine gewisse Vorarbeit. Und wir machen ja auch die Erfahrung, dass, auch gerade jetzt in den ja unseren letzten Projektanfragen haben wir es viel damit zu tun, dass das IT zu uns kommen sagt, Leute, könnt ihr uns helfen? Wir haben vor, ein S/4HANA, eine S/4HANA-Transformation oder eine Migration zu organisieren, durchzuführen, und wir sehen uns da in einer etwas schwierigen Rolle, also in einer, sagen wir mal, klassischen Rolle. Das ist ja häufig so, dass IT so als Dienstleister betrachtet wird, als klassischer Dienstleister, so nach dem Motto, die IT soll die Welt retten und ist für die gesamte IT zuständig, ist sie natürlich, aber man muss sagen, eine S/4HANA-Transformation ist eben kein IT-Projekt, kein reines IT-Projekt, sagen wir es mal so, sondern es geht eher darum, gemeinsam mit dem Business dann auch zu einer gemeinsamen digitalen Agenda eben zu kommen, also schon im Vorfeld einer solchen S/4HANA-Transformation, also das Business mitzunehmen und dem Business, also aus Sicht der IT, auf gleicher Augenhöhe auch zu begegnen, also gemeinsam Business-Prozesse zu optimieren, aber eben auch die entsprechenden geeigneten Applikationen zu identifizieren und dann entsprechend auch bereitzustellen. Also nochmal, wichtig ist, S/4HANA ist auch nicht die Lösung für die strategischen Problemstellungen oder Aufgaben oder Zielstellungen, sondern liefert einen, zugegebenermaßen einen wichtigen Beitrag zur gesamten Transformation. Wenn wir das jetzt mal umdrehen, also egal, was diese Anfangsphase angeht, wenn wir also fragen, was sollte man auf jeden Fall vermeiden, was fällt dir dazu ein?
Ja, die Dinge, die ich schon gesagt habe, ne, also wirklich die richtigen Leute an Bord holen, vielleicht auch das Thema wirklich nicht auf die lange Bank schieben, ja, weil es wirklich so eine extreme Dynamik in den verschiedensten Branchen ist. Wirklich sich klar sein, zu Beginn können noch nicht alle Fragen beantwortet werden. Das muss man gemeinsam erörtern. Und da bringt es jetzt nichts, Vorprojekt und Konzept und Konzept, sondern sehr früh alle an Bord holen. Klar, Investitionen klären, das Budget klären und dann wirklich schauen, was sind unsere Ressourcen, die wir da unterstützen können. Weil natürlich, also einerseits haben viele auch negative Vorerfahrungen mit vergleichbaren Programmen. Ja, davon muss man sich dann vielleicht auch lösen oder dann auch überlegen, wie man es denn anders angeht. Und gleichzeitig gibt es natürlich gerade in großen Organisationen diesen Projekt-Overload, Programm-Overload, wo man nicht einfach nochmal wieder ein neues S/4HANA-Projekt dann einfach mal so drüber stülpen kann. Das muss wirklich gut durchdacht und geplant sein, aber möglichst früh anfangen mit diesen Überlegungen und auch vor Entscheidungen dann auch nicht sich drücken, sondern ja, die Dinge angehen.
Kommen wir vielleicht mal zu den nächsten Phasen. Wir haben die jetzt mal zusammengefasst. In dem Add Value Transformation Framework sprechen wir davon Develop Phase bis zur Verify Phase. Das ist, wenn man das jetzt auf das SAP Activate Modell spiegelt, ist das die Discover, die Prepare und die Explore Phase. Und das sind gewissermaßen alles die Tätigkeiten bis zur eigentlichen technischen Umsetzung, also die dann als Realize-Phase bezeichnet wird und dann entsprechend fortgesetzt wird. Was ist da Inhalt dieser drei Phasen? Das ist also das Aufstellen des Projektteams, eine vernünftige Programmplanung, das Prototyping, eine technische Transitionsplanung und natürlich auch vor allem die Fit-Gap-Analyse, also das Data-Design, also die Abweichung vom Standard. Und das ist so ein bisschen auch der Schlüssel zum technischen Projekterfolg. Also da, wo eben definiert wird, wie die Kundenanforderungen an das S/4HANA-System dann aussehen, beziehungsweise eben wie hoch der Deckungsgrad mit den SAP-Standardprozessen ist. Und parallel dazu, das ist ja dann auch unsere Aufgabe als Change Manager oder aus der Perspektive des Change Managements, geht es ja darum, diesen Prozess der Transformation eben zu begleiten. Wir wissen, wie erfolgsrelevant ein Change Management ist, vor allen Dingen eben in einer Greenfield-Einführung. Und das wissen auch viele Kunden von uns. Und ja, da geht es im Wesentlichen ja darum, erstmal die Mitarbeiter, die Führungskräfte eben auf die Transformationsreise schrittweise vorzubereiten, sie mitzunehmen, also gewissermaßen an das System auch heranzuführen und vor allen Dingen sie auch vorzubereiten auf ganz neue Arbeitssituationen, die sich da ergeben. Also es wird sich viel verändern, ob das Rollen sind, ob das die Aufgabenstellungen sind, ob das die Verantwortungsbereiche sind. Fangen wir an mit den Do's und den Don'ts zu dieser Phase. Und da würde ich sagen, da kann man aufsetzen oder man sollte aufsetzen, wo das Unternehmen eben und die Mitarbeiter, die Führungskräfte stehen. Das heißt, sehr stark auch das Thema Readiness, also organisationale Readiness, also die Veränderungsbereitschaft der Organisation zu betrachten. Auch schon in einer sehr frühen Phase, also wo man noch gar nicht über die Programm-Readiness spricht, wo es da erst um vorbereitende Tätigkeiten geht, aber wo man schon sich anschaut, wie weit ist denn meine Organisation in Bezug auf eine solche Veränderung, also signifikanten Wandel, vor den wir ja hier stehen.
Genau, da sind wir sehr stark in einem analytischen Teil, ja. Tatsächlich auch Analyse der Change Impacts. Was verändert sich denn in welcher Dimension im Alltag dann auch letztendlich der Anwender? Und ja, ich glaube, da hilft auch immer die Frage, was passiert, wenn nichts passiert, ne? Wenn wir nichts machen. Also dann auch so einen gewissen Leidensdruck dann auch erhöhen oder aufzeigen, damit auch Bewegung letztendlich entsteht. Und ja, ich denke, aus Führungssicht ist da aus der Perspektive der Führung ist da einiges zu tun. Ja, die müssen auch diese klassische Change-Kurve dann auch bedienen können, Widerstände aufnehmen, mit Informationen dann auch füllen, gewisse Tiefs, die es unweigerlich geben wird. Wobei ich auch mal sage, eine Führungskraft ist eigentlich gar nicht in der Lage, Menschen zu motivieren. Ja, das muss aus ihnen dann auch selbst kommen. Aber sie ist sehr wohl dazu in der Lage, auch Menschen zu demotivieren. Ja, zum Beispiel, indem sie nicht ihre Wissensträger einbezieht, indem sie eher Rückmeldungen ignoriert oder kritische Fragen auch überhört. Oder in dem vielleicht strategische Botschaften sich auch widersprechen innerhalb des Managements geht. Es kann auch sein, dass Abteilungen ja in ganz unterschiedliche Richtungen wollen, aber da gibt es ja auch eine Vernetzung untereinander, einen Austausch untereinander. Das muss man immer berücksichtigen. Wenn das Management da nicht wirklich mit möglichst einer Stimme spricht, wird es einfach schwierig mit der Motivation, da auch die Leute einzubeziehen. In einigen Unternehmen gibt es Change-Botschafter, Change-Agents schon aus anderen Projekten, die man dann vielleicht auch mit einsetzen kann. Und ja, solche Rollen gehen eigentlich immer in zwei Richtungen, ne? Wir nutzen diese Netzwerke natürlich vor allem auch als Informationsweg, als Kommunikator in die Organisation. Wo steht das Projekt gerade? Was muss der Anwender letztendlich wissen? Aber dann auch natürlich als Feedbackgeber zurück. Ja, also wo treten gerade Probleme auf, wo sind viele Nachfragen, wo herrscht Skepsis, dass man da wirklich so, ja, das Ohr an der Schiene hat, damit man wirklich frühzeitig diese Stimmung dann auch aufnehmen kann und zurückspiegeln kann, um da auch gegenzusteuern oder bestimmte Maßnahmen dann auch vielleicht zu intensivieren, ja, Kommunikationsmaßnahmen zu intensivieren, Workshops zu fahren, wo nochmal einfach offene Fragen zu klären sind.
Ich denke, es um auch, sagen wir mal, so eine Art intrinsische Motivation bei den Mitarbeitern zu steigern, gehört auch dazu, dass wir, also aus der Sicht des Change Managements, auch dafür sorgen müssen, dass wir einen recht hohen Grad der Beteiligung an diesem Projekt auch haben, also und einen hohen Austausch, also zwischen den Key-Usern, zwischen den Usern, zwischen den Führungskräften. Das muss man auch ein Stück weit anstoßen. Aber ansonsten kommt da auch sehr viel von den Leuten selber und von den Mitarbeitern, die neugierig sind, die Fragen haben. Und da braucht man natürlich auch entsprechend Experten, die dann diese Fragen letztendlich auch beantworten. Ja, es gibt vielleicht noch einen anderen Punkt, der ja für uns besonders wichtig ist, gerade in dieser Vorphase oder besser gesagt nach diesen Fit-Gap-Analysen, wo man ja die Abweichung der Standards dann feststellt und festschreibt. Das sind die sogenannten Change Impact Assessments. Und da geht es ja auch um die Frage, was bedeutet eigentlich diese Systemanpassung für verschiedene Ebenen der Organisation? Also fangen wir an mit den Prozessen. Also was ändert sich an den Prozessen? Und damit sind nicht nur die Masseprozessen gemeint, sondern auch die Frage, ja, welche Varianten von Prozessen gibt es und wie groß ist auch die Flexibilität in ihrer Ausführung. Also wir beschäftigen uns da sehr stark um den Bereich des Prozessmanagements und in dem Kontext natürlich dann und dem Zusammenhang natürlich auch mit der Organisation. Also die Frage, welche Rollen, welche Verantwortlichkeiten gibt es, wer übt sie aus, was verändert sich dort, welche Arbeitsweisen sind zukünftig sinnvoll, wie arbeiten auch zukünftig die Geschäftseinheiten zusammen, auch im Hinblick auf so eine End-to-End-Digitalisierung. Ja, und welche Regeln gibt es, insbesondere im Hinblick auf die Datengovernance, also wie halten wir es mit der Datendisziplin? Ja, natürlich auch, wie geben wir auch neues Wissen weiter?
Und die Vorteile nicht vergessen. Also ne, wir reden ja auch immer davon, welche Vorteile zieht man dann letztendlich, welche Use Cases gibt es für den Anwender. Das müsste man sich in der Tat einfach mal auch separat anschauen, wirklich auf die Benefits einzugehen, die zu analysieren, vielleicht dann auch wirklich in Euro und Cent umzurechnen, was es an Zeit einspart, an Aufwänden. Ja, da wird gar nicht so viel Fokus drauf gelegt. Es fällt manchmal so ein bisschen unter, dass man sich sehr stark mit diesen Änderungen auseinandersetzt. Aber wirklich nochmal die Benefits hervorheben, zu kommunizieren, ohne jetzt natürlich zu große Erwartungen, zu blühende Landschaften zu wecken. Aber das ist immer noch ein Thema, das meines Erachtens ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird.
Ja, absolut. Wenn wir jetzt mal uns auf die Don'ts, auf die Don't-Seite, also was sollte man auf jeden Fall vermeiden? Also da würden mir zum Beispiel zwei Sachen einfallen. Und zwar erstens natürlich niemals die Mitarbeiter und Führungskräfte vergessen. Und es zahlt sich eben aus, wirklich ein breites, also sich über ein ganz breites Beteiligungskonzept Gedanken zu machen. Und der zweite Punkt, der mir da noch einfällt zu den Don'ts, ist, unterschätzen Sie, also als Hörer, nicht die Wirkung eines professionellen Change Managements. Also gerade, was auch die Wirkung von Maßnahmen angeht, es reicht nicht, einem Best Practice stur zu folgen, sondern es geht immer darauf, auch immer zu gucken, wie wirken sich die Maßnahmen aus, die ich da angewandt habe und also immer ein Review machen, immer zu schauen, wie kommen gewisse Kommunikationsmaßnahmen an. Also wie gesagt, Change Management richtet sich nicht nach einem Drehbuch, sondern ist dann auch oftmals situativ. Also wenn ich zum Beispiel an das Stakeholder Management denke oder eben auch an zielgruppenspezifische Kommunikation. Und der Punkt ist, weil auch viele sagen, naja gut, das kann ja der Programmmanager mitmachen. Das ist nicht so. Also Programmmanager richten sich oder deren Fokus richtet sich nach Effizienz, nach Programmplanung und Umsetzung. Und der Change Manager richtet sich eher nach der Frage, was läuft vielleicht nicht so gut und wo müssen wir möglicherweise noch entsprechende Kommunikation der Change-Maßnahmen anwenden. Ja, kommen wir zur dritten Phase. Wenn wir jetzt das Activate Framework jetzt zugrunde legen, also von SAP, das Activate Framework, da folgen jetzt die Phasen Realize und Deploy. Und da geht es im Wesentlichen darum, die technische Konfiguration entsprechend zu realisieren, möglicherweise auch agile Projektmanagement-Praktiken einzusetzen. Da geht es um die Durchführung von technischen Integrationstests, um Datenmigration, der Vorbereitung von Cut-Over-Prozessen, auch die ganze Vorbereitung der Infrastruktur. Also da ist eine Menge zu tun auf der IT-Seite, aber eben auch Lerndesigns, Trainingskonzepte entsprechend umzusetzen, Trainingsprozesse zu organisieren. Dazu gehört es aber auch, Lernfortschritte nachzuvollziehen und natürlich dann, und dann sind wir wieder bei dem Thema Change Management, letztendlich die Key-User, die Trainer, die User sehr nah an den Key-Usern und Trainern zu sein und entsprechend Lernfortschritte nachzuvollziehen und natürlich auch die gesamte Qualifizierung da auch eng zu begleiten.
Ich glaube, da passiert sehr viel, gerade im Kontext des Lernens. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass man die Trainings sehr, sehr früh vorbereiten muss. Also schon einige Monate vor Go Live müsste man erst einmal auch den Trainingsbedarf wirklich analysieren, mit den Führungskräften letztendlich, der dann auch seine Leute gut kennt. Wo sind noch Lücken? Wo kann man vielleicht auch Teams zusammenfassen zu Schulungen? Was hat auch bisher in vergleichbaren Projekten gut geklappt, gut funktioniert? Wo will man vielleicht auch neue Wege beschreiten? Ja, also dass man wirklich nicht diese Standardtrainings anbietet, sondern möglichst die in den Alltag einbettet, sehr usernah am Arbeitsplatz, mit seinem spezifischen Profil. Es ist natürlich wesentlich mehr Aufwand, aber es führt einfach aus unserer Erfahrung deutlich mehr zu einem Erfolg. Auch da natürlich die Key-User einbinden, ne? Macht immer mehr Sinn vom User für andere User diese Trainings, diese Schulungen zu konzipieren und durchzuführen. Tandems bieten sich natürlich auch an, ja, vielleicht mit einem Key-User, der das Unternehmen sehr gut kennt, die Lernkultur, hast du gesagt, der seine Kollegen gut kennt, aber dann auch mit einem SAP-Experten, der diesen fachlichen Hintergrund hat und dann vielleicht auch in die Tiefe einsteigen kann bei fachlichen Rückfragen. Also solche Tandems kann man sich gut vorstellen, also gibt es verschiedenste Möglichkeiten, aber das Wichtigste ist einfach sehr früh anfangen mit der Konzeption der Trainings. Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt in diesen Phasen bis Go Live. Das kombiniert natürlich mit den Tests, wo man ja auch sehr früh eine Teststrategie festlegen muss. Und da auch die Key-User mit noch weiteren Test-Usern dann auch benötigt. Also nochmal sehr ressourcenintensiv, kurz vor Go Live, wo man auch merkt, einfach die Spannungskurve geht hoch und da muss man auch nochmal sehr intensiv dranbleiben als Change Manager. Jetzt gehen wir davon aus, dass vielleicht auch einige Dinge gut laufen und rund laufen. Du weißt, ich bin sehr optimistisch veranlagt und das ist natürlich dann wirklich der Höhepunkt der Go Live, den man ja auch entsprechend lange vorbereitet hat. Und so wie es natürlich im negativen Fall, wenn die Dinge nicht so gut laufen, wirklich dieses Fingerpointing vermeiden sollte, sollte man aber dann wirklich, wenn es gut läuft, auch nicht vergessen, wirklich Erfolgsstories zu schreiben, zu kommunizieren und ja, wirklich diesen Höhepunkt dann auch wirklich zu feiern. Ne? Das wird dann meist von der Geschäftsführung irgendwie einen Brief rausgeschickt, maximal toll gemacht, Schulterklopf. Ich glaube, da muss man wirklich diese Wertschätzung auch zeigen und dem Team da auch wirklich Respekt zollen für die lange Arbeit. Das sind ja meist wirklich Projekte, die über Jahre gehen. Und ich erlebe es dann ganz oft, dass die Spannungskurve erstmal dann wirklich ganz nach unten geht, komplett abfällt. Und das ist aber völlig natürlich, ne? Dass man das wirklich mal einen Moment dann mal innehält. Ich weiß, dass das in diesem schnelllebigen Geschäft nicht so gern betont wird, aber das braucht man sicherlich mal für künftige Projekte.
Auf jeden Fall. Und weil du es jetzt gerade so sagst, Pausen machen ist immer wichtig. Das gilt natürlich auch für uns. Deswegen wollen wir jetzt hier auch eine Pause machen, eine Pause anlegen in unserer Podcast-Reihe. Ich denke, wir haben jetzt den Hörern noch einiges vielleicht mit auf den Weg geben können zu den Do's und den Don'ts einer S/4HANA-Transformation. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja. Danke auch von mir. Danke dir, Matthias. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.